und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alte Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem Geschlecht der Anwesenden zu tun. Und wir wollen uns heute mit euch zurückbegeben in das Jahr 1984. Also in diesem Quartett sind wir im Grunde genommen in den, also
ein
83 bis 84.
Ein Zeitwirbel, der wie ein...
Oh yes, baby! Also wir befinden uns hier in unserem ganz persönlichen Timeship, könnte man sagen. Ja. Weil, das ist auch eine ganz wichtige... Lässt du das wohl...
Zeit.
Kannst du dem Kollegen eine bitte? Okay, vergiss es. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben nämlich... Also wir gehen zurück ins Jahr 1984. Und werden heute mit euch ein tolles Rollenspiel durchsprechen, was der Jan sich gegeben hat. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Wir freuen uns auch über ein Abo und Kommentare für den Algorithmus sind natürlich auch immer gerne genommen. Die lesen wir auch persönlich wirklich sehr, sehr gerne. Kinder! Ich bin euer Erziehungsberechtigter für heute. Ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Kinder. Also, da haben wir das alte Kind Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus. Hallo Chat.
Dann haben wir das alte Kind Björn.
Ich
Hallo Björn.
Klo, darf ich?
Und last but not least haben wir das alte Oberkind Jan ohne
Würde.
Ohne Erziehungsberechtigung Wagner.
Ist noch weit, ich will ihn Eis.
Das ist doch sehr weit und es dauert noch sehr, sehr lange.
Ja, okay.
So, also, 1984, Stichwort Timeship. Falls ihr das verpasst haben solltet, wir haben es tatsächlich geschafft und konnten uns die Rechte für eine kleine Auflage von Timeship als Classic-Edition bei Ulysses sichern. Nur 300 Stück. Also sprich, wenn ihr da Interesse dran habt, dann schlag ganz schnell zu. Ich bin mir sicher, wenn das jetzt hier rauskommt, dürfte das schon fast im Shop zur Vorbestellung bereitstehen. Also da auf jeden Fall das auf keinen Fall verpassen, weil wenn ihr euch einfach nur noch mal das Video angucken wollt, wo wir hier zusammen Timeship gespielt haben, das ist ein großes, großes, großes Ereignis und das müsst ihr unbedingt auch mal mit euren Freunden ausprobieren. Ich glaube, ihr habt sehr, sehr viel Spaß
dabei. Kurze Warnung, es hat nachhaltige Folgen, wie ihr gerade an Janne gesehen habt.
Ja, das machen wir.
Und so sei es. Und eure Freunde sollten es vorher nicht sehen.
Ja, genau. Die sollten es auf keinen Fall sehen, sonst da geht viel verloren. Da geht viel verloren. Das muss man unbedingt. Das ist was für ein Spezialereignis, würde ich sagen.
Ja.
Gut. Also, und der Jan hat uns heute was Großartiges mitgebracht. Lieber Jan, was stellst du uns da?
Ja. Maelstrom. Hm. Ja. Allgemein bekannt, glaube ich, oder?
Das ist schon die Arion Games Edition. Das ist aber nicht das Original.
Doch.
Doch,
das ist das Original. Echt? Es gab noch mal ein Maelstrom, oder gab es mehrere, auch als eine Fate-Version. Das ist aber, hat alles nichts damit zu tun, ist ganz was anderes.
Nee, das ist schon klar, aber ich dachte... Ich,
das ist von 1984?
Das ist von 1984, es gab davon noch eine zweite Edition, die war aber später.
Das ist Penguin, ne?
Penguin. Coffin Books...
Ah, ja. Aber der Iron Games.
Ja, okay, weil die Aufmachung, das Format und so weiter ist halt. What the fuck?
Das ist aus der Fighting Fantasy Serie, also aus dieser Reihe raus und von demselben Verlag auch durchaus dadurch inspiriert, weil der Autor nämlich gesagt hat: Oh, wäre doch total cool, wenn es in dieser Serie von Fighting Fantasy auch mal ein richtiges Rollenspiel gibt.
Also und Fighting Fantasy wie Fighting Fantasy
Hexenmeister von
Flammenberg und so weiter und
ja,
so fort.
Ja, 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 genau.
Also das finde ich insofern spannend, weil die haben ein eigenes Rollenspiel ja auch rausgebracht dazu.
Ja,
ne?
Ja, genau, aber erst später. Ich meine, das gab es 84 noch nicht.
Also nur um das nochmal zu sagen, diese Version ist der Reprint von Arion Games, das ist wichtig, weil das kommt ursprünglich bei Panion raus und das ist hier tatsächlich, also Arion Games ist nämlich ein total netter Mann, der Graham, der hat eine unscharfe Replik des Covers genommen und als neues Cover benutzt, weil er die Originaldateien nicht hatte. Deswegen ist das extrem verschwommen, weil es tatsächlich einfach, also nicht...
Du meinst das...
Das ist
das Produkt, was ich habe.
Das Produkt in der Hand, das du in der Hand hältst, ist ein Riffel von 2008.
Das ist ein Digital,
das ist ein Faximile.
Weil das Original ist wieder mal nur für
Armbein und
Dinge. Und ich habe den Jan lieb, aber nicht so lieb.
Ja.
Entschuldige.
Ja.
Ich beziehe mich jetzt auf das Buch, was ich bespreche, und das ist das Original von 1984.
Das ist auch tatsächlich unverändert abgedruckt worden.
Dann sieht es ja im Endeffekt daran, das Papier ist viel zu weiß.
Genau, und vielleicht auch noch, warum er die Originaldatei nicht hatte. Häufig waren das ja im Prinzip abfotografierte Bilder. Und diese Abfotografierungen sind meistens irgendwann weggeschmissen worden. Also es kenne ich auch noch.
Ja, das war halt Film. Ja,
also beziehungsweise Film. Gehen kaputt.
Die gehen kaputt, auch nach einer gewissen
Zeit. Halt noch nicht so lange,
ja.
Also, ja, keine 40 Jahre.
Ja, das nicht, nein. Weil wir hatten zu Amigo-Zeiten, hatten wir noch, deswegen konnten wir ein paar Sachen bei den roten Boxen mit alten Bildern machen. Wir hatten noch Folien von TSA.
Ja, noch Filme von
TSA. Filme, genau, wo TSA nicht wusste, dass sie die uns gegeben haben. Aber,
okay. Ja.
Arme Kekse. Kekse, arme.
Gut.
Arme Kekse.
Also, tatsächlich hat der Autor Alexander Scott einfach bei dem Penguin angerufen, bei Puffin Verlag angerufen und gesagt, hier, ihr habt doch diese geilen Fighting Fantasy Bücher, wollt ihr nicht auch mal ein richtiges Rollenspiel machen? Das wäre doch total cool, weil immer wenn ich Rollenspiel kaufen will, muss ich irgendwie das bestellen oder in irgendeinen Spezialladen und so. Wäre doch total cool, wenn es das im Buchladen gibt. Und ich hätte da was geschrieben, wollt ihr das nicht machen? Und dann haben die gesagt, ja, aber Fantasy ist nicht so angesagt, willst du nicht vielleicht irgendwie eine andere Zeitebene oder so machen? So 16. Jahrhundert. So, ja, klar, mache ich, kein Problem.
Ja. Der hätte auch allem zugesagt.
Hat er das geschrieben und dann haben die das rausgebracht und haben ihre eigenen Artists dran gesetzt. Und war wohl ganz okay und haben aber nicht weitergemacht. Alexander war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt.
Nice.
Chapeau.
Respekt.
Wirklich?
Respekt.
Der ist heute Professor für Mathematik an der Oxford University.
Okay.
Okay, ja, der war seiner Zeit ein bisschen voraus.
Slightly overachieving. Ja, okay.
Ja, also du. Ist aber, also in seiner Bibliografie findet man, dass er dieses Rollenspiel geschrieben hat.
Das nicht.
Überhaupt kein Problem. Ja.
Es ist die erste Publikation.
Es ist bei einem renommierten Verlag rausgekommen mit Penguin und so weiter. Also.
Es ist ein solides Produkt. Also es ist nicht, heutzutage würde man es so ganz sicher nicht mehr verkaufen, rausbringen, machen, aber in seiner Zeit war das ein absolut solides Produkt.
Ich finde das auch faszinierend, weil wir ja immer mal wieder auch Leute haben, die dann später eben universitäre Karrieren eingeschlagen sind oder haben. Und eben so dieses, ich hau ein Produkt raus, schon in sehr jungen Jahren als Projekt, was ja schon ungewöhnlich ist, dass man sich mit 16 irgendwie hinsetzt und formuliere sowas. Und aber dann später eben, genau, also Professor für Mathematik in Oxford ist halt auch echt, also das wird man nicht mal eben so. Also das ist
Nee, nicht so wirklich.
Nicht so wirklich. Also Chapeau.
Das ist schon wirklich beeindruckend, das sind ja auch etliche Seiten.
Ja. Also das ganze Ding hat knapp 300 Seiten. Ist natürlich sehr ordentlich gelayoutet, gesetzt, ordentliche Grafiken drin. Kein Wunder, ich meine, da war ein entsprechender Verlag mit entsprechendem Know-how und einem Grafikteam dahinter, der das Produkt entsprechend.
Vielleicht um mal das Layout dann, drin zu zeigen.
Ja, genau. Wir sollten mal ein paar der Bilder.
Das ist einspaltig, weil. Das ist ja ein Buchverlag, genau. Mhm. Und in dem Format sind zwei Spalten, glaube ich, auch schon etwas schmerzhaft. Und schöne Zeichnungen tatsächlich.
Ja. Das, was an Bildern drin ist.
Es sind nicht so viele, aber es ist halt wie bei allen, wenn man Fighting Fantasy Books kennt.
Für Fighting Fantasy ist es schon fast viel.
Ja, also es ist regelmäßig mindestens irgendwie alle 10, 20 Seiten war bisher jetzt eine Grafik. Also das ist ordentlich. Und wirklich, das ist ein großer Fonds.
Wobei das ist auch größer gedruckt,
weil das ist größer gedruckt
ein anderes Format, das war ein Taschenbuchformat.
Die war noch mal kleiner.
Klassisches britisches Taschenbuch.
Aber das ist jetzt auf eine Größe, dass du es auch heute lesen kannst.
Das ist der.
Also für die Leute, die es damals lesen konnten. Genau.
Ich muss an den unteren Rand meiner Brille gehen.
Also ich konnte es sehr gut lesen, sehr gut durcharbeiten. Was ist drin? Es ist ein Rollenspielregelwerk.
Also wirklich Rollenspiel im Sinne von Mitspielleitung und
Spielern und so weiter. Rollenspiel, Mitspielleitung, mit Charaktererschaffung, mit allem drum und dran. Es ist ein Solo-Abenteuer mit drin, um das Spiel kennenzulernen. Das ist wirklich ein Solo-Abenteuer für eine Person. Und es ist ein Abenteuer drin für eine Gruppe, die der Spielleiter dann auch leiten soll. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis, sehr gutes Inhaltsverzeichnis. Danach findet man auch alles. Wir haben eine Introduction drin, der so grob gesagt, okay, was sind Würfel, was ist Zeit im Rollenspiel und so weiter. Dann von Seite 16 bis Seite 88 Character Creation. Also da werde ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen, wie man einen Charakter macht. Dann haben wir bis Seite 101 Game Mechanics. Das ist hauptsächlich Kampf und wie wende ich Skills an, was letztendlich eigentlich immer Saving Throws auf Attribute sind.
Also das heißt, du würfelst einfach gegen das Attribut.
Du würfelst einfach gegen das Attribut und die XP laufen so, immer wenn du was gemacht hast, erfolgreich, würfelst du danach, ob dein Attribut steigt.
Ob das sich verbessert, okay, alles klar. Mhm.
Dann ein How-to-Play. Da wird hauptsächlich geschrieben, wie läuft so ein Rollenspiel ab. Das geht bis Seite 119. Dann bis Seite 167 ein 160 Paragraphen Solo-Abenteuer. Was du durchspielen kannst mit 10 verschiedenen Endings. Also die, wenn du stirbst, nicht mitgezählt. Und die diversen hübschen Sachen. Also das ist geschrieben für einen Assassin. Mhm. Du sollst also einen Assassin bauen und mit dem Assassin das Solo spielen. Und es beginnt damit, dass du irgendwie nach einem Tag Arbeit, du bist als Assassin immer auch eine andere Klasse, das heißt, du hast immer auch irgendeine andere...
Also nicht getan, aber auch wieder wieder 12 Leute umgebracht. Ja,
nach getaner Arbeit läufst du die Straße lang und dann steht so, ja, und wenn du ein Assassin bist, sollst du auf Paragraph 138 gehen und wenn du kein Assassin bist, sollst du auf Paragraph 44 gehen. Paragraph 44 steht dann, du Depp, sie ist für Assassins, du gehst friedlich nach Hause und erreichst dein Zuhause.
Punkt.
Mach dir einen Charakter und fang nochmal an. Mach dir einen Assassin-Charakter und fang nochmal an.
Sehr schön.
Also solche Dinge sind halt drin. Mhm. Es gibt auch einen Eintrag irgendwie, Paragraph 13, also Eintrag 13, einfach so irgendwelche Dinge lesen, bringt Pech. Du sollst damit aufhören, irgendwelche anderen Paragraphen zu lesen, weil offensichtlich wirst du von keiner Stelle nach 13 geschickt.
Was aber, das ist auch so typisch britisch.
Ja,
ja. Mhm. Das ist Fighting Fantasy.
Das ist eine Art von Humor, die du im Amerikanischen weiß, doch, so in der Zeit nicht hättest.
Ja, das stimmt. Aber britisch völlig neu. Also solche Dinge sind drin, sehr erfrischend. Dann hast du von 167 bis 248 die sogenannten Advanced Rules. Das ist dann das übliche, ja, also in den Advanced Rules kann die Waffen irgendwie sich verbessern und deine Waffenskills ändern sich, je nachdem, was für eine Waffe du nimmst, ob das jetzt ein schweres Schwert oder ein langes Schwert ist und Rüstungen machen jetzt Unterschiede und wir haben Körperdrohnen, die getroffen werden, wo du da, also das, was üblicherweise so Advanced Rules sind und auch Advanced Rules für die einzelnen Charakterklassen, was die für besondere Dinge noch lernen können und tun können. Es steht explizit aber alles normalerweise nach Waffen oder Berufen sortiert in diesen Seiten. Dann haben wir von 248 bis 275 ein Adventure. Das Adventure ist jetzt nichts besonders Dolles. Wir reisen halt, darf ich kurz?
Ja, klar,
Entschuldigung. Durch England. Was ganz spannend ist, er hat unten jeweils während des Adventures, das können wir vielleicht nochmal zeigen.
Yes, sir.
Die Karte für dieses Abenteuer.
Also um noch mal klar zu sagen, wir spielen im England des 17.
Tudor Age. Tudor Age, genau. Ja, also der Weg, den wir gehen, ist unten in der Karte und oben ist, was passiert oder passieren kann mit entsprechenden Werten und so.
Okay.
Also
schöner Aufbau.
Schöner Aufbau, schön gemacht. Also, weil das Abenteuer ist jetzt nichts besonders Tolles, nichts besonders Spannendes, aber es funktioniert, es ist solide. Und von Seite 276 bis 294 Pflanzen.
Was? Was?
Ja.
Die habe ich gerade nicht kommen sehen.
Ich auch nicht. Ich war auch
so. Ja, aber Gardening ist ja nun in England schon etwas.
Wow.
Also, wenn man das System gelesen hat, realisiert hat, dass der junge Mann 16 war, sich offensichtlich aus irgendwelchen Gründen für Pflanzen interessiert hat.
Ja.
Und dieses Buch hauptsächlich aufgrund von zwei, genau.
Alter.
Von zwei anderen Büchern, mit denen er sich beschäftigt hat, die ihn wohl offensichtlich hierzu inspiriert haben, beschäftigt hat. Und das eine Buch ist The Tudor Age von A. Williamson. Und das andere ist Modern Herbal by Miss M. Grief.
Ja. Zum Glück hat er kein Buch über Stricken und Sticken irgendwie.
Sonst hätten wir wahrscheinlich eine größere Menge an Strick- und Stick-Patterns. Ja. Das andere, weswegen er das reingemacht hat, er war in dem Fall nicht unbedingt ein Kind seiner Zeit, sondern ein bisschen hintendran, weil er versucht auch sehr realistisch zu sein. Das heißt, jeder Schaden, den man bekommt, da ist eigentlich keine magische Heilung in dem Sinne gibt, die Kirche keine Rolle spielt, kannst du eigentlich nur dadurch schneller heilen, als du normalerweise heilen würdest, wenn du entsprechend von einem Herbalist, was einer der Standardberufe ist, eine entsprechende Kräutersalbe kriegst, die deine Heilung beschleunigt. Weil sonst sitzt du nämlich zwei Wochen in irgendeinem Zimmer rum.
Das, die machen dasselbe wie bei Herr der Ringe. Also beim alten Merb,
genau.
Bei Mers.
Ja, das ist auch genau das.
Ist genau die Geschichte mit dem, es gibt halt keine Magie, mit der du das machen kannst, genau. Also brauchst du wirklich viele Kräuter. Sack
für Kräuter, die irgendwas tun.
Und weswegen Kräuter unglaublich wichtig sind und der Herbalist ist eine unglaublich wichtige Charakterklasse.
Genau. Er setzt den Kleriker faktisch.
Genau. Genau, er setzt den Kleriker.
Ja, und den Alchemisten gleichzeitig, weil es sind nicht nur Heilkräuter, sondern es sind auch alle möglichen anderen Sachen.
Es gibt hier auch den Alchemisten. Und so weiter. Der Alchemist ist aber halt wirklich ein Wissenschaftler.
Genau.
Und der macht halt letztendlich im besten Fall künstliche Dinge von etwas, was eigentlich eine Pflanze macht. Und die Pflanze, siehe Seite. Ja, und dann verweist er wieder auf die Pflanze.
Und der Priester, der Kleriker, habe ich nämlich gerade nachgelesen, der wiederum kann gegen das Übernatürliche, hat der Fähigkeiten. Der ist gegen Geister, Exorzism, solche Sachen.
Ja, okay. Ja, aber er macht halt
also nicht, kein Heilen.
Genau. So. Aber gehen wir mal rein, was haben wir für einen Charakter? Also ich habe das System versucht kennenzulernen, indem ich dieses Solo gespielt habe. Ich konnte dazu tatsächlich auch meine Frau
überreden. Hast du denn auch einen Assassin gespielt?
Nee, er hat mit 44 aufgehört, ging schneller.
Ja. Ich habe das Abenteuer geschafft. Ich bin wohlbehalten nach Hause gekommen. Sehr schön.
Ich konnte meine Frau überreden, das mal mit mir zu spielen. Und insofern haben wir einen Charakter gemacht. Und ich habe das Buch halt genommen und
einen Bund draus gemacht.
Genau. Was gut funktioniert hat. Und haben ein Assassin Mercenary gemacht, weil es total gut ist. Die Sonderpower des Mercenaries ist nämlich, dass er einen Punkt Schaden ignorieren kann und einen Punkt Schaden mehr macht.
Oh.
Von dem Min-Maxer. Ja, ja.
Ja, typisch Jan.
Sehr gut.
Typisch Jan.
Sehr gut war das, ja. Es nutzt einen wirklich, wirklich viel. Kämpfe sind einfach nur pur furchtbar langweilig, weil es gibt folgende Attribute. Angriffsskill, Verteidigungsskill, Endurance, Speed, Agility, Will, Persuasion, Knowledge und Perception. Das heißt, wir schauen mit unserem Speed, wer ist zuerst dran. Der darf zuhauen. Dann darf der andere verteidigen.
Mhm.
Und wenn dann ein Treffer bei rausgekommen ist, gucken wir, was die Waffe für einen Schaden macht.
Mhm.
Und den addieren wir auf. Das sind die Wunden.
sobald ich so und so viel Prozent meiner Endurance-Schaden habe, bin ich bewusstlos.
Mhm. Und wie sind die Werte? Ist das wie die 2W6 aus?
Grundsätzlich fangen wir alle Attribute auf 30 an und haben 50 Punkte zu verteilen, wobei wir nicht mehr als 20 auf ein Attribut legen dürfen.
Was ist das dann, W100-System?
Es ist ein Prozentwurf.
Ja.
Und da ich relativ schnell steigere am Anfang zumindest, weil ich ja im Prinzip immer, wenn ich es geschafft habe, kann ich nach dem Kampf würfeln.
Habe ich eine Steigerung?
Ob ich eine Steigerung habe.
Hatten wir.
Insofern,
schon
jetzt das gerade. Ist jetzt nichts Besonderes. Bin ich halt irgendwo im Normalfall in 40er, 50er Werten im Kampf. Trotzdem dauert es einfach ewig, es ist ein furchtbares Hin und Her.
Im Prinzip ist es aber 50-50, ob du triffst, 50-50, ob der andere verteidigt, 50-50, ob du triffst. Das ist halt so, Münze werfen.
Naja, gut, das, klar. Das ist,
was er ganz interessant macht, er sagt, du schreibst Schaden auf, indem du immer den Schaden, den du gerade bekommen hast, aufschreibst und die Gesamtsumme an Schaden. Die Gesamtsumme an Schaden entscheidet darüber, wann dieser Endurance-Wert erreicht wird, ob du unwichtig wirst. Und ab dann quasi immer getroffen wirst und dann kann er dich einfach töten, wenn das nicht verhindert wird. Aber wichtig ist dieses einzelne Aufschreiben der Schaden, weil wenn du heilst, heilst du jede der Wunden einzeln.
Gott im Himmel!
Das heißt, wenn du 3, 5, 7, 8, 3 gekriegt hast, musst du ja auf jede dieser Wunden
ein eigenes Pflaster packen. Ja,
das ist eine Wunde, das ist eine Wunde.
Genau. Und jede heilt, je nachdem, welche Kräuter du da drauf packst,
unterschiedlich.
Klar, weil eine Blandwunde, ein großes Hämatom, ist was anderes als eine Stichwunde.
Du brauchst auch unterschiedliche Kräuter natürlich, ne? Das ist ganz klar.
Das ist sehr realistisch.
Ja, puh.
Vollkommen unpraktisch, aber sehr realistisch.
Realistisch ist es auch nicht, dass ich natürlich das Kräuter draufpacke und dann passieren ganz schnell tolle Sachen. Aber
was heißt schnell? Das bedeutet, dass du über Nacht statt einem halt zwei oder vielleicht sogar im besten Fall drei Punkte ein.
Und einige der Kräuter wie Nightshade sind
interessant,
auch ein bisschen,
dadurch, dass du tatsächlich mehrere Wunden hast.
Ja, ja, klar.
Und fünf Kräuter draufpackst, heißt halt weit 15 oder 20 oder
4. Ja, genau,
dann bist weil du plötzlich auch dann am nächsten Tag wieder halbwegs fit.
Ja. Klar. Genau.
Ja.
Also das System ist gar nicht dumm, aber in seiner Umsetzung halt...
Halt auch gar nicht interessant.
Ja.
Halt auch gar nicht.
Und vor allem, wenn man ein Solo spielt, wo in jedem zweiten Raum irgendwie der Schotte mit dem großen Knüppel sitzt. Ja.
Klar, Klassiker. Wer kennt ihn nicht?
Ja. Der hat auch einen Namen, ich habe ihn mir nicht gemerkt. Aber,
der Schotte mit dem großen Knüppel.
Es war halt ein Dead End. Wenn du diese Tür aufmachst, bist du tot. Du kannst es natürlich auch durchkämpfen und wenn du, der hat 80 Hitpoints und irgendwie 50er Werte oder so. Und wenn du gewinnst, kannst du den Raum durchsuchen, du kannst den Knüppel nicht mitnehmen, der ist zu schwer für dich. Aber
okay, wird trotzdem.
Also, ja. Also das war ein klassisches Solo-Abenteuer, wie man sie aus der Zeit auch kennt. Das funktioniert auch solide mit dem entsprechenden Labyrinth. Also wir sind halt entsprechend...
Oh, super, gezeichnet, ne? Sehr schön.
Ja, ja, natürlich haben wir mitgezeichnet, sonst hast du keine Chance, weil du gar nicht mehr weißt, wo ihr jetzt zweimal Norden, dreimal Süden, ja? Ja. Wir haben es am Ende ein positives Ende erreicht. Ja, nur ein bisschen gecheatet.
Gehört dazu.
Aber es ging ja nur darum, rauszufinden, okay, funktioniert das Ding? Und ich kann sagen, funktioniert. Ist jetzt nicht mehr das, wo ich heute sage, oh geil, damit möchte ich unbedingt jetzt meinen Abend verbringen, aber funktioniert. Ja, was gibt's an Berufen, sage ich jetzt mal. Es gibt den Nobel, dann den Professional, also ein Kleriker, Doktor, Architekt oder irgend sowas. Den Priester, wie Björn schon gesagt hat, da geht es hauptsächlich um den Unterschied gegen das Übernatürliche und mit Leuten reden und Leute beeinflussen. Dann gibt es den Craftman.
Handwerker?
Handwerker, also irgendwie Schmied, Rüstungsmacher, Engraver, Painter, also Graveur und Maler und so. Und es gibt den Artisan. Die Unterscheidung ist, der Craftsman ist in einer Gilde, der Artisan nicht. Dadurch hat er gewisse Vor- und Nachteile jeweils. Vom Können her ist es dasselbe. Es gibt den Trader, also sprich irgendwelche Handelsreisende oder
Fischverkäufer,
Metzger, sowas alles.
Jetzt hätte mir
verloren. Kann man spielen, ist halt so. Dann gibt es den Mercenary.
Den Söldner, den halt die Cheater spielen.
Ja, weil das der beste Kämpfer ist von Grund auf. Es gibt Sailor, weil er spielt Tudor Area. Das heißt, es ist durchaus interessant. Wird in dem Buch erwähnt, dass man das spielen kann.
Super Charakterklasse für einen Spielbereich, der faktisch nicht existiert.
Ja.
Genau.
Aber also, in der Theorie möglich wäre.
Ja, genau. Ja, also da kommt ein Erweiterungsbuch nochmal irgendwann raus.
Ja, es sind tatsächlich draufgekommen.
Ja, aber
das sind Erweiterungsbücher jetzt rausgekommen?
Ja. Allerdings die sind die rausgekommen. Ja, die sind 2000 irgendwas rausgekommen.
Von ihm?
Von Arian Games.
Arian
nicht von ihm selber. Hat
da Ladesachen gemacht.
Okay, gut, aber an sich da zu der Reihe ist nichts passiert.
Das ist eigentlich auch rausgesucht, das müsst ihr irgendwo stehen. Ja, genau. Danke. Bis 2012, 2013, 2017, 2019.
Sehr gut, danke schön.
Du darfst auch weiterspielen.
Oh, das war schön, danke.
Ja, den Jäger, den Rogue, der sich auch wieder unterteilt in verschiedene Bettler, Dieb, Einbrecher, Meuchelmörder, Trickster. Jede dieser Berufe hat einen eigenen Abschnitt, sowohl am Anfang bei der Charakterschaffung als auch einen eigenen Abschnitt in den Advanced-Regeln. Also die kriegen alle irgendwelche Goodies für irgendwelche Spezialsituationen. Dadurch kommen diese vielen Seiten zustande. Es gibt den Traveling People, das können also irgendwie Barden, Gaukler, Musiker sein. Es gibt den, jetzt kommen die spezielleren, das eine ist der Herbalist. Wie gesagt, der hat ganz viele Sonderregeln bis zu den 20 Seiten Pflanzen. Das
ist der Kräuterkundler, ja.
Von denen nur er weiß, wie man die, oder eigentlich nur er lernen kann, wie man die richtig zubereitet, damit sie die Wirkung auch entfalten. Und wann man die wo pflücken muss.
Absolut.
Auch Geheimwissen. Ja.
Genau. Es gibt den Barber Surgeon, den Bade.
Wie heißt der? Nee, Barbier, aber was ist
das? Der Fälscher.
Fälscher,
also der Wunden verbinden, ja, reinigen.
Zahnarzt und Friseur gleichzeitig.
Ja,
genau.
Zahnreißer.
Den Alchemisten, der theoretisch mit einem gut ausgerüsteten Labor die Effekte von Kräutern simulieren kann auf chemischem Wege, was aber eigentlich völlig uninteressant ist. Es gibt den Diener und den Arbeiter.
Wow.
Das ist so, ja, du kannst das spielen, das ist aber eigentlich...
Kann man, ist dann halt dumm.
Egal.
So.
Ja. Und dann gibt es den Mage.
Oh, es gibt einen Magier.
Ja.
Also bisher habe ich die Magie nicht kommen sehen, muss ich sagen. Das klang bisher nicht so.
Doch. Magie ist in diesem System sehr spannend, weil sie wirklich so einen Vorgriff auf Mage oder Ars Magica oder so macht. Die sagt nämlich, ja, so ein Magier, der verändert die Realität. Und der Spielleiter muss quasi festlegen, wie sehr die Veränderung der Realität im Verhältnis zu der normalen Realität verändert wird. Also wie stark ist die Veränderung? Wie wahrscheinlich wäre es, dass das
zufällig eintreten könnte?
Und entsprechend, das wird eingeteilt von 1 bis 5, da gibt es auch einen ganzen Haufen Beispiele, wie er das sieht, was eine entsprechend starke Veränderung wäre. Und aufgrund dieser Stufe des Zaubers, also Schwierigkeit könnte man sagen, wird dann entschieden, wie oft du einen wie stark modifizierten Knowledge-Wurf schaffen musst, um deinen Zauber zu erfinden oder kennen oder ja, dich dran zu erinnern oder ihn zu erschaffen. Das ist, also gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
Zu formen.
Und dann musst du ihn noch zaubern. Mhm. Und das muss so und so oft klappen. Und du verlierst dabei natürlich auch Zauberenergie. Und aber es kann dann halt klappen, dann passiert es oder es passiert nicht. Und wenn du das zu oft machst, dann kommt auch die Realität und verprügelt dich. Das ist nämlich dieser Maelstrom. Das heißt, du zapfst quasi eine übernatürliche Kraft an, die tatsächlich die Realität verändert. Und wenn du das zu oft tust, bleibt dieses Fenster zu diesem Maelstrom offen. Und dann können da halt Dinge passieren, die du nicht willst. Was auch sein kann, wenn dein Zauber nicht klappt und so. Aber offensichtlich ist vom Background her von ihm angedacht, dass Magier schon sehr wichtig sind für seinen Überplot, könnte man sagen, weil es halt darum geht, wie stark verändert die Magie die Welt. Gleichzeitig hat er es aber eingebunden in die Tudor Age. Er sagt also, ja, außerdem, Magie ist verboten, die Inquisition ist da und versucht dich also zu finden, zu fangen, zu töten.
Okay.
Du musst also eine geheime Identität haben, das heißt, auch du hast einen zweiten Beruf.
Mhm.
Und bist zusätzlich Magier, musst einen Magier finden, der dir das beibringt. Und im Prinzip musst du schon sehr hochlevelig sein, bevor du überhaupt eine Chance hast, irgendwas anderes zu machen, als zufällig den Schlüssel zu finden, der da gerade rumliegen könnte.
Mhm.
Weil, ja, in der Theorie kannst du die Realität ändern, aber in der Praxis wird das quasi nicht passieren.
Es ist auch, also muss noch mal sagen, die Abstufung dieser 5 Grade, die das ja sind, ich hab mich dran erinnert, weil ich das damals als gespielt habe.
Du hast das gespielt?
Ich hab das gespielt. Kommen wir gleich zu.
Du bist echt...
Das ist Grad 1 ist hart. Sachen, die, wie du richtig sagst, die mit der Realität, die einfach voll wahrscheinlich passieren könnten. Also zum Beispiel... jemand rutscht aus auf irgendwas oder eine Laterne wird ausgeblasen von einem Luftzug. Mhm. Dinge, die einfach im Alltag passieren können. Die zweite Sache ist, kleinere Dinge, die vermutlich passieren können, aber ein bisschen unwahrscheinlicher sind. Also eine Frucht fällt genau vom Baum, wenn du drunter läufst. Oder ein Vogel scheißt dir auf den Kopf, das steht jetzt nicht drin, aber das ist gleich. Oder, keine Ahnung, eine Tür verklemmt sich oder so. Also das ist das Ausmaß von Magie, von dem wir reden. Erst ab Level 4, wenn es dann wirklich... Ja, also Dinge, die passieren können, aber weitestgehend sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Das ist dann das mit dem Dagger. Also du findest einen Dagger, wenn du gerade einen brauchst. Oder du kannst ganz lange an einer Hand irgendwie vom Cliff hängen oder irgendwelche Dinge tun.
Und der andere entzündet sich spontan.
Genau. Das ist
dann wahrscheinlich
Stufe 5. Du hast die Ming-Vase umgeworfen im Haus und der Typ wacht nicht auf, obwohl du Krach gemacht hast und so. Und Stufe 5 ist dann halt das, was wir landläufig als Magie-Ding bezeichnen würden. Nämlich Sachen... die es eigentlich nicht gibt. Also
Feuerball.
Selbst entzünden.
Die also gegen die, genau, Feuerball, ja. Die eben gegen das, gegen die Gesetze der Natur verstoßen. Aber du musst halt gegen 50 musst ja sowohl Magie würfeln, also du fängst mit 50 an, das heißt minus 50, 0 am Anfang. Mhm. Und du musst gegen deinen Will noch würfeln, damit das tatsächlich auch klappt.
Ja, ist ja, du musst erst würfeln, ob du die Magie kennst,
genau.
Die du benutzen musst, und dann musst du mit Saving Throw, ob es überhaupt klappt.
Und zwar so oft, wie du den Magie-Level hast. Also 5-mal dagegen deinen Würfel und deinen Will ist halt, also da du, wie gesagt, immer nur 50-50 Chance mit den meisten deiner Werte hast, ist halt schon.
Das finde ich spannend, weil auf der einen Seite, wenn du sagst, also, er hat es eigentlich als ein wichtiges Element für die Story, also jetzt ähnlich wie bei Element.
Ja, aber für die, so, für die Story. Nicht für, genau. Nicht für die Story in
auf der anderen Seite ist es halt dieses, ähnlich wie bei Warhammer Fantasy auch, dieses Magie ist eigentlich erstmal für den Arsch. Ganz platt gesagt, pardon my French. Aber also, bis du da irgendwas überhaupt rocken kannst,
ja.
Vergeht ja Zeit.
Ja, das ist das andere Element bei dem Spiel, ist Zeit. Also, er berechnet alle Dinge nach Jahren, die du A, alt bist, wenn du anfängst, dann wie viel Zeit du in deine Training gesteckt hast. Du fängst normalerweise mit 14 plus deiner ersten beruflichen Karriere an? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Assassin bist, hast du ja schon zwei Karrieren. Also du bist automatisch älter. Mhm. Genauso, wenn du Mage bist.
Genau, und manche von den Jobs wie Herbalist musst du auch, glaube ich, da musst du irgendwie 20, 25 Jahre studieren, wenn du Pech hast.
Und du musst halt auch würfeln, wie viele Jahre dein Apprenticeship war.
Ja,
das ist nämlich ein bisschen random.
Ja.
Und dein aktuelles Alter bestimmt, wie hoch du deine Attribute steigern kannst. Also wie viel deine XP-Würfe tatsächlich als Endwert erreichen können. Weil wenn du zu alt bist, kannst du nicht mehr gut werden.
Ja. Genau. Das heißt, und das ist der Grund, warum es den Laborer gibt. Der kann nichts und ist jung.
Ja.
Das ist seine einzige Aufgabe. Der hat alle seine Werte, kann er maximal steigern, weil der halt
du kannst ein Attributsmonster.
49,
genau. Ja. Und da eigentlich alles auf kannst Attribute
halt
gewürfelt
kannst
wird.
Halt sonst nicht viel, aber, das, was du kannst, kannst du richtig.
Ja, aber es wird eh alles auf Attribut gewürfelt.
Ja, aber wenn du halt die Fähigkeiten nicht hast, die du halt brauchst, weil du die nur über den Beruf bekommst.
Ja, klar. Also es gibt
also du kannst halt keine, kennst dich mit Kräutern halt nicht aus.
Du kannst keinen Zauber zaubern.
Du kannst nicht zaubern.
Aber Zauber kann ich jemanden aufs Maul hauen.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann am Ende aber auch schon alles, wo du echt Spezialfähigkeit. Okay, du kannst keine Brücke konstruieren.
Ja, sag ich.
Da brauchst du einen Architekten für. Okay.
Ja, und du kriegst kein Plus 1 auf deinen Schaden und ziehst kein Minus 1 von dem Schaden, den du bekommst.
Ja, dafür kannst du relativ schnell sicher sagen, alles klar, aber meine Werte sind besser. Ich treffe dich wahrscheinlicher und du triffst mich wahrscheinlicher nicht.
Ich sag's nur. Also das heißt, das sind die Sachen, die fehlen. Okay, verstehe ich. Aber die... aber die Grundidee ist immer noch halt wie bei einem ganz klassischen Rollenspiel. Ich meine, es hat für mich so ein paar Elemente, gerade dann eben auch mit der Magie, die sich eher so anhört, als wäre die eher was für die Geheimgesellschaft dessen, dass du bekämpfen sollst und so weiter und so fort. Oder, oder gegen das du vorgehst.
Das ist so Tudor-Magie. Das ist halt eher, das ist so Dr. D. Und das sind so, Magier sind irgendwie suspekte Semi-Wissenschaftler-Typen.
Ja, aber dann trotzdem, die sind eher halt für die NSCs als für die Spieler.
Also in dem mitgeführten Abenteuer ist auch so, du sollst eine Person irgendwo hinbringen und das ist ein Magier. Mhm. Das soll aber eigentlich nicht rauskommen und eigentlich soll der auch keine Magie benutzen. Der ist auch eigentlich zu schlecht dafür, das zu tun. Aber weil halt irgendwie 12 Assassins-Angriffe auf ihn in verschiedene Varianten kommen.
Okay.
Weil das eigentlich das Abenteuer ist, ja, weil du sollst den Leben bei diesem Zirkus abgeben und bis dahin wird er halt so und so oft von so und so vielen verschiedenen angegriffen. Und das musst du halt mehr oder weniger versuchen zu verhindern.
Okay, gut.
Insofern kann es vorkommen, dass der irgendwann mal irgendwas Magisches macht, was möglicherweise irgendjemand mitkriegt. Aber.
Also, als wir es gespielt haben, war die Magie immer so ein bisschen Slapstick, weil das so. Liegt da irgendwo eine Hake rum, dann tritt er da rein. Das ist so. Das waren halt die Sachen, die du machen konntest. Du konntest halt nicht irgendwie, du konntest den Boden ein bisschen nasser machen, als es wahrscheinlich wäre, weil vielleicht die Pfütze von nebenan länger da geblieben ist, als man dachte. Also weißt du, das ist so die Magic. So.
Eben gut, aber das
musst du kreativ sein.
Du musst kreativ sein, das ist total lustig. Also deswegen, aber es endete bei uns immer in so Monty Python-esken Szenen.
Ja, hast du das denn gespielt, um Himmels Willen?
Da waren wir, ich will sagen, 16, 17 rum.
Das ist ja fast schon zu.
Das war vor ich Moonquest angefangen habe. Das heißt, Moonquest habe ich
mit 18 angefangen. Das hast du vor Moonquest gespielt?
Ja, weil es halt über die Fight. Das gab es eine Bibliothek. Ja, das war aus der Fighting Fantasy Puffins-Reihe. Gab es eine Bibliothek. Konnte man haben, ohne Geld ausgeben.
Ja gut, aber damit warst du aber eigentlich schon fast schon zu alt
Das ist kein einfaches Spiel. Also das hat kein einfaches Regelsystem. Es kannst du spielen und es ist wirklich vergleichsweise jenseits von dem Kampf, der halt echt träge ist, ist es auch vergleichsweise unverzeihlich und das ist halt Englisch und du musst im Prinzip Englisch im 16. Jahrhundert ein bisschen du musst England im 16. Jahrhundert irgendwie so haben, es wird ja auch relativ viel darüber erzählt, aber du musst es schon ein bisschen drin haben, weil die ganzen Annahmen dafür, was du so machst, das sind so Highwayman-Abenteuer. Also es sind alles so, Tudor-Zeit ist halt schon speziell, weil das deine ganzen Rittersachen funktionieren halt alle nicht mehr, die du so im Kopf hast als Kind.
Ja.
Du hast Lokalkonflikte, du hast einen Konflikt mit Schottland, du hast den Konflikt mit Wales.
Ja, du hast eben diese Kirche, die irgendwie so relativ mächtig einerseits ist, aber andererseits, also das ist wirklich nicht einfach zu spielen, lustigerweise, fand ich. Also obwohl die Regeln nicht schwierig sind, aber die Regeln eben, wie du sagst, immer da, wo du spezifische Fähigkeiten hast, sind das keine Skills im Sinne von, jetzt hast du 45 auf Brücken bauen, sondern der Architekt kann Brücken bauen, dafür muss er gegen Knowledge würfeln. Und der ist auch zum, ich glaube, der Architekt, einer von den beiden kann, irgendwie kann Sachen kaputt machen. Kannst also Bauwerke zerstören oder Sachen kaputt kriegen. Das sind halt super spezifische Umstände, an denen das passiert zum einen, aber es gibt keine weiteren Guidelines dafür im Sinne von, wie groß, wie klein, wie viel Schaden, wie wenig Schaden und so. Das ist halt nicht verregelt, sondern es ist einfach, das an der Stelle ist so, in dieser narrativen Situation kann dieser Charakter das machen. Der Engraver kann fälschen.
Mhm. Mhm.
Super. Wenn du halt einen Engraver gemacht hast, dann kann der halt genau eine Sache, nämlich fälschen. Also jenseits davon, dass er halt Sachen irgendwie engraven kann, was aber im Alltagsrollenspiel keine Rolle spielt. Ja. Und das
hat
ist halt
er,
so.
Hat natürlich aber auch keinen Nachteil, ne?
Genau.
Also er kann genauso
seine Wert halt
lernen wie alle anderen. Er hat halt im Prinzip 5 Jahre oder 7 Jahre. Ist er älter als...
Genau, weil er halt dafür fälschen kann. Okay, genau. Den Teil habe ich verstanden. Aber die... jetzt so kurz grundsätzlich frage ich mich gerade noch, was ist die Zielgruppe von diesem Spiel?
Ja, absolut richtige Frage.
Weil die sehe ich jetzt witzigerweise genauso wenig wie bei dem, was du vorgestellt hast.
In anderer Weise nicht, ja.
Also...
Also ich finde auch alles daran falsch. Also außerhalb von England macht das alles keinen Sinn, weil Tudor England ist schon eine spezielle Zeit, die in England relevant ist, weil Shakespeare und so weiter.
Ja.
Außerhalb von England
irrelevant.
Niemand so richtig als Zeitalter greifen kann überhaupt, weil wir waren wir gerade in der Reformation oder also sind einfach andere Themen oder Spätrenaissance oder so. Das heißt, damit nützt es nichts. Es ist jenseits, wie gesagt, von dem ganzen Ritterding. Mhm. Es ist vor irgendwas wie 3 Musketiere, aber es hat schon so Flair. Also ich finde viel von dem dazu
Anlehnung
dran, weil auch so Fechtduelle und bla. Und es sitzt zwischen allen Stühlen, was das Setting betrifft. Und das Spielsystem ist, wie gesagt, eigentlich für so ein... Also ich fand es als Kind, weiß ich noch, dass das echt schwer zu lernen ist, weil du diese vielen seitenweise Einzelbeschreibungen hast, die aber nicht in der Tabelle, ganz selten mal in der Tabelle...
Das ist halt auch der Nachteil von einem Fließtextregelwerk, dass du halt keine Struktur hast im Regelwerk. Das macht es halt auch schwieriger tatsächlich zu erfassen, das muss man sagen.
Und du hast gleich Advanced-Regeln drin, mit denen du natürlich spielen willst irgendwie, aber die sind auch nicht wahnsinnig advanced, aber die machen halt alles noch ein bisschen kompliziert. Die sind einfach noch mal mehr. Es war wirklich nicht, also das sieht so aus wie so, ich habe es nämlich auch gedacht, oh, Solo-Abenteuer, cool. Und ich so, hä, das ist ja ein richtiges Rollenspiel, hä, okay. Hm. Und wir haben damals D&D gespielt und ich fand das schwerer zu verstehen. Mhm. Also schwerer zu spielen, nicht von den Mechaniken her alleine, sondern von der Kompetenz, die du brauchtest, um es zu spielen.
Ja, gut, was du dabei hast.
Eines halt auch mehr, mehr dieses Player Empowerment auf der einen Seite, nämlich eben dieses, wie wende ich überhaupt Magie an? Ja. Das heißt, du hast nicht klare Regeln, sondern du hast mehr Flexibilität. Das erfordert auf Spielleitungsseite, aber auch auf Spielerinnenseite im Prinzip sehr viel mehr Verständnis auch von das, was ich tue. Und das als Kind oder als Jugendlicher ist natürlich... Also ja, du kommst auf schöne Slapstick-Sachen, aber jetzt, um den Architekten mal zu sehen, wenn ich der auch destruktiv sein kann, kann der zum Beispiel dann dem Magier sagen, wenn du diesen Stein da drüben jetzt auch rausrutschen lässt, was ja mal vorkommen kann, dann bricht das ganze Gebäude zusammen. Das ist aber dann schon höhere Anwendung.
Naja gut, okay, da bist du aber... Ich glaube, das Hauptproblem bei dem Ganzen, und das kenne ich auch von anderen Rollenspielen, die lustigerweise aber eigentlich fast alle erst später rausgekommen ist, so sagen wir mal späte 90er, frühe 2000er, da war das mal so eine Weile lang auch so ein Ding, wo du Rollenspieler hattest, die sich mit irgendeinem Themenfeld oder mit so einer historischen, mit irgendwas dann dabei beschäftigt hat, wo du dich dann vor allen Dingen auch immer gefragt hast, und was spiele ich denn jetzt eigentlich?
Ja.
Was spiele ich denn jetzt? Also jetzt also auch Englisch, ich glaube, das hieß Darkwood, meine ich, oder sowas. Das war irgendwie so Sherwood-Dome-mäßig mit dem, da spielst du dann irgendwie so was Robin Hood-artiges, aber deine eigene Geschichte, wo dann auch so ganz schnell die Frage aufkommt, so, okay, nachdem wir jetzt einmal gegen den Sheriff von Nottingham gekämpft haben,
was machen wir denn sonst den Rest Tag so?
Dasselbe Problem sehe ich hier halt einfach auch, weil du halt sozusagen in der Historie ein Stück weit gefangen bist. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, was du bei vielen GURPS-Sachen dann dabei hast, wenn du das wirklich so spielst, wie es ist, mit den Bänden dazu, wo du ganz schnell dich so fragst, so, ja, was spielen wir denn jetzt hier in diesem, vor diesem tollen, realistisch beschriebenen Hintergrund? Ja. Weil da musst du einfach sehr viel Ahnung haben selbst, deine Spieler müssen die Ahnung haben, damit sie dabei überhaupt mitgehen können und die müssen auch den Spaß daran empfinden können, das historische Erleben als ausreichende Freude zu empfinden.
Ich glaube, das ist das Hauptproblem bei den Spielen in der Zeit, aber dann auch bei den späteren, dieses, dass auf der einen Seite das Erleben im Setting eigentlich im Vordergrund steht, was du später dann auch mit den Indie-Games wieder fokussierter hast und so weiter, dieses, ich habe was Spezifisches, dass es auf der einen Seite vom Regelwerk her eigentlich verlangt, dass du lange spielst, also eine Kampagne spielst. Mhm. Aber das Setting eher sowas wie einzelne kleine Abenteuer oder mal was, einen längeren Plot oder sowas ermöglicht, aber du ja, außer du willst komplett in die Geschichtsaspekte reingehen in der Tiefe, ja eigentlich keine größeren Kampagnenläufe in der Regel hast.
Und das Beispielabenteuer, was da drin ist, macht das ja auch gar nicht.
Nee,
das ist ja ein, das Beispielabenteuer da drin ist im Endeffekt eigentlich auch nichts anderes als ein typisches D&D-Abenteuer, nur halt irgendwie mit,
ich muss mich in einen Dungeon.
Jetzt habe ich dieses, das liest sich für mich so, als hätte selbst der Autor gesagt, jetzt sitze ich hier und habe dieses ganze Regelwerk und habe diesen ganzen Hintergrund geschrieben, aber was könnte ich denn als Abenteuer schreiben?
Yes. So. Das merkt man deutlich.
Und dann wird dann halt so einer sagen, warte mal, ich habe diese Magier und dann, ja, der wird einfach angegriffen und dann kann ich die ganze Zeit einfach vier Kämpfe abarbeiten. So.
Genau.
Aber das kannst du halt, das kannst du einmal machen, ohne dass die Frage sozusagen aufkommt, was kann ich ansonsten dann eigentlich noch so spielen?
Und ich glaube, das ist Alexander auch klar geworden.
Ja. Das ist halt das Problem mit einem Setting-Rahmen, wenn ich ihn so nehme und nicht kann oder bereit bin, ihn komplett umzubauen, wie das jetzt bei Hexen zum Beispiel ja gemacht wurde. Oder ich muss mir im Prinzip einen, sagen wir mal, übernatürlichen Parallelplot irgendwie aufbauen, der in derselben Zeit spielt, aber wo es halt auch eine klare Separierung zu dem Eigentlichen, was passiert in der Welt ist. Das geht vielleicht auch.
Das noch war mal die Erwartungshaltung, die ich ein Stück weit hatte mit den Magiern.
Auch weil das hätte,
Zum Beispiel damit
das gut funktioniert. Das war möglicherweise auch irgendwann mal seine Idee davon grundsätzlich, aber ich vermute mal, er hat das als Rollenspielsystem in Anführungszeichen geschrieben. Mhm. Hat dann die Leute angeschrieben und gesagt, hier, ich habe da ein Rollenspielsystem, wollt ihr das nicht machen? Dann haben die gesagt, ja, wir wollen kein Fantasy, wir wollen irgendwas anderes. Dann hat er, weil er wohl offensichtlich gerade sich für die Tudor halt interessiert hat oder das gerade in seinem Geschichtsunterricht Thema war, gesagt, ja, Tudor-Zeiten. Dann haben Pinguin gesagt, ja, okay, machen wir. Woraufhin er das so geschrieben hat. Also er lässt auch so ein paar Tropes fallen, wie mit, ja, man kann Aztekenkriege erschlagen und man kann irgendwie in die Karibik mit dem Schiff fahren und so. Aber das ist halt immer nur so ein Trope, dass man das kann, weil das in der Zeit gerade passt. Was ihm auch ein, zweimal vorgeworfen wurde, ja, es gibt doch schon Schusswaffen, also es gibt schon Schwarzpulver, warum hast du die nicht benutzt? Also warum kommen die bei dir nicht vor? Also hat er jetzt nicht beantwortet, aber ich gehe davon aus, dass wäre dann letztendlich für ihn zu aufwendig gewesen, das auch noch mit reinzupacken. Genau. Oder er hat gar nicht die Gedanken darüber gemacht.
Vermutlich hat er genug Zeit damit verbracht, sein Fantasy-System umzuschreiben auf den Tutor-Level und dann noch im Prinzip Sachen, die er in seinem Fantasy nicht brauchte, wie Schusswaffen, kam ihm vielleicht sogar der Gedanke, aber dann so...
Es ist ja vor allen Dingen, also was ich im Papierstone fand damals, als ich das hatte, ich komme von Fighting Fantasy und D&D. Das waren die beiden Sachen, die ich kannte zu dem Zeitpunkt. Das sind ja beides unterschiedlicherweise Power Fantasy. Fighting Fantasy ist zwar, du kriegst dauernd aufs Maul, bla bla, aber es ist halt trotzdem halt klassische Fantasy. Du bist halt Kleriker und irgendwie Krieger.
Das bricht das.
So, und dann bist du Laborer, Engraver, irgendwas. Das habe ich dann später bei Warhammer Fantasy war das wieder lustig. Dann bist du halt Redcatcher geworden und hast dich dann hochgearbeitet und sowas.
Aber du kannst wieder klasse spielen.
Da kannst du wieder klasse spielen, weil die Fantasy-Welt drumherum eine Fantasy-Welt war. Und hier ist halt die Fantasy, also es gibt halt keine Fantasy-Welt, sondern nur so ein bisschen Realismus-Plus-Welt. Also wie wäre die Welt, wenn sie so wäre, wie die Leute sie damals beschrieben haben? Dann gäbe es Magier, dann gäbe es Priester, dann gäbe es diese ganzen Sachen. Aber gleichzeitig halt war es das dann eben auch sozusagen. Also du kannst da super gut Shakespeare-Novellen irgendwie nachspielen und Theaterstücke. Aber als 60-Jähriger war es halt so, was kriege ich für Charakterklassen angeboten? Und die können was nochmal? Architekt? Das ist doch nicht mal Uni, ist das. Jetzt bist du irgendwie mein Karriereberater an der Oberstufe. So, was willst du denn mal werden, Junge? So, Engraver, Laborer. Habe ich bessere Werte. Also,
das ist so. Ich wollte schon immer Bauarbeiter sein. Ja, sehr schön. Okay, kannst du damit natürlich machen. Ist auch, ich verstehe den ganzen Punkt, aber auch insbesondere dadurch, dass das in der Reihe rausgekommen ist, wie Fighting Fantasy, wirkt es halt wirklich wie ein Fremdkörper. Was da eher Sinn gemacht hat, ist das, was du schon mal vorgestellt hattest, das Dragon Warriors.
Ja,
halt,
genau.
Ja. Das hätte dabei voll Sinn ergeben.
Eben das Advanced Fighting Fantasy, die haben ja tatsächlich ein eigenes Spielsystem gemacht, aber ich glaube, das hier, also weiß ich nicht, aber meine Annahme ist, das hat, also die Leute, also Penguin bzw. Puffin, die das rausgegeben haben, haben ja ganz, ganz lange diese Fighting Fantasy-Sachen nicht verstanden. Und auch noch, als sie Millionen davon verkauft haben, haben sie nicht verstanden, warum man das macht und was das soll. Und hier kommt jemand und sagt, hier, Tudor-Zeit, Shakespeare, Geschichte.
Oh, das ist wichtig. Oh, das ist Bildung. Ja genau, viel besser. Ja.
So. Regelsystem, Rollenspiel, mir egal, aber das ist natürlich endlich mal was Gescheites sozusagen. Ja, ja. So, und für Jugendliche, natürlich. Ja. Hier, Shakespeare, ab, keine Ahnung was.
Wenn Leute dazu bringt, dann wirklich dieses Tudor-Buch zu lesen, dann ist das hier schon ein Win.
Dann was natürlich auch bei Penguin. Dann hast du aber wieder den Punkt dann dabei, ich glaube, selbst wenn Leute wie du, und das ist ja schon, glaube ich, was Besonderes, das dann wirklich auch ausprobiert haben, ich glaube, die wenigsten Leute werden es ausprobiert haben, wenn die von der Fighting Fantasy-Ecke gekommen sind. Ja. Und selbst dann sind die meisten wahrscheinlich innerhalb von sehr kurzer Zeit daran gescheitert. Einfach weil es halt nicht ansatzweise das Spielgefühl wiedergibt, was du gesucht hast.
Dann genau. Und es ist wirklich auch ein langweiliges System. Einfach mathematisch, durch die Mathematik ist es echt ein langweiliges System, weil du dauernd Misserfolge würfelst.
Ja.
Und
klar, wenn du 30er Grundwert hast, bist du halt nicht mal bei einem Drittel.
Also wie gesagt, bei den guten Werten, die du haben willst, fängst du bei 40-50 an, aber dadurch,
dass Angriff... 50-50.
Genau, Angriff und Verteidigung sind schon mal zwei, die musst du eigentlich hochpacken, sonst machst du nichts. So.
Ja.
Und damit sind von deinen 50 Punkten, die du vergeben kannst, sind schon mal 40 weg faktisch. Ja, und hast noch einen, den du gut machen kannst, das war's. Und über deine Karriere steigst du ja auch kaum auf in den
Punkten. Ja, ja. Das in den Punkten macht es nichts. Quasi nichts.
Ja.
Aber nochmal, dann nur mal, um das zusammenzufassen, sind wir im Endeffekt, wir kommen von einer ähnlichen Richtung wie bei dem Adventurer's Handbook, was du vorgestellt hast.
Ja.
Wir versuchen Rollenspiel, und das scheint ja auch so ein Ding zu sein in dieser Zeit, wir werden ein paar von denen jetzt auch so in der Richtung. Rollenspiel als massenmarktfähiges Produkt zu etablieren. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, ja, wie D&D, wir sind halt in jedem Spielwarenhandel oder sowas, sondern einfach im Sinne von, das kann ganz normal in deinem Buchladen, also classy.
Jetzt dann gerade passiert bei TSA, das muss man ja auch sagen, also in der breiten Masse.
Ja, die haben im Prinzip auch diese Frage gerade gestellt, wie komme ich an den Massenmarkt?
Weil die vorherige neue Box-Version war noch nicht so verbreitet wie die rote dann.
Ja, genau.
Ja.
Und
rote passiert 84.
Aber dass die versuchen halt von der Richtung eines ordentlichen Verlages zu kommen.
Genau.
Und davon der Sorte hatten wir, wie gesagt, jetzt ein paar. Das ist so ein Ding irgendwie, sagen wir mal so,
früh
bis Mitte 80er, die das dann dabei versuchen. Ja. So, das ist so das Ding, wo wir da waren. So irgendwie von 81, 82.
Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil da kriegt jemand mit, da passiert was offensichtlich auch irgendwie nicht richtig Spielzeug ist, nicht Spielware ist. Es ist passiert in Büchern. Das heißt,
Fighting Fantasy hat da mit Sicherheit auch viel zu beigetragen.
Fighting Fantasy,
gut. Aber keines dieser Dinger funktioniert halt. Und ich glaube, da bin ich hundertprozentig bei dir, weil im Endeffekt die Leute, die sich dafür verantwortlich zeichnen, halt nicht verstehen, was Rollenspiel eigentlich ist.
Genau. Was ja auch viele im Rollenspielbereich noch nicht verstehen, aber.
Aber auf andere Weise.
Auf andere Weise.
Aber anders, ja.
Naja, aber das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder haben. Was ist da eigentlich Rollenspiel?
Also ganz viel davon ist halt einfach auch ein Stück weit so, dass es halt so trocken ist, dass es halt im Endeffekt den Aspekt des Spielens verliert dabei. Ja. Oder den Spaß am Spielen halt verliert. Er wird auch,
das chirurgisch Setting, entfernt. Und auch zum Setting ein History, und das ist wirklich ein trockenes Buch, lesen muss.
Ja, aber ich finde es nicht schlecht geschrieben und so. Das ist schon.
Also für einen 16-Jährigen ist es großartig.
Halt, das muss man jetzt auch wieder mal sagen. Also ich meine, der Mann ist 16. Das
halt schon ein paar Mal gehabt.
Oder? Ja, aber der Mann ist 16 gewesen. Also eigentlich noch kein Mann zu dem Zeitpunkt. War ein Teenager. Das ist halt schon wieder beeindruckend, sowas auch mit 16 rauszuhauen.
Das ist absolut beeindruckend.
Aber die Idee, haben meine Kunden Spaß an dem Spiel, war, glaube ich, keine, über die er sich Gedanken gemacht hat.
Das war die Aufgabe des Verlags.
Da hat der Verlag
verstanden,
was er hier gemacht hat, ist vor allen Dingen, glaube ich, eher auf dem Level eines Gedankenexperiments. So, wie würde ich ein Rollenspiel gestalten in der Tudor-Zeit? Und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass er da, keine Ahnung, dann nochmal ein Jahr Spielzeit reingesteckt hat, um das auszuprobieren mit
seinen Leuten. Nee, weil dann müsste er mit 15 oder mit 14 angefangen
haben. Ja, aber das ist halt, das macht dann trotzdem aber nochmal einen Unterschied.
Ja,
ne? Deswegen Gedankenexperiment. Er hat das Ding halt trocken runtergeschrieben.
Genau.
Ja.
Und bei Fantasy hätte sich halt nicht groß Gedanken darüber machen müssen, warum jetzt wie und was spiele ich an Abenteuer. Das ist halt das Element, was dann da fehlt. Das heißt, diese Weltenaspekt sozusagen, der ist eigentlich ermöglicht, was mache ich eigentlich in dieser Welt? Das war der Gedanke, der gar nicht kam oder der vielleicht kam, aber wo er auch gesagt hat, ähnlich wie bei Schusswaffen, jetzt erstmal nicht. eigentlich schade, weil dann wieder dieses, was hätte draus werden können, wenn er mehr Zeit gehabt hätte oder wenn er das dann umbauen hätte können oder was auch immer. Weil das Potenzial, wenn so jemand in diesem Alter sowas raushaut, das ist schon echt enorm.
Ja, also das ist ja, aber sagen wir es mal so, wir hatten ein Spiel schon mal, das hat faktisch dasselbe getan, nur halt in unglaublich viel besser. Das war das Flashing Blades.
Genau, da habe ich auch die ganze Zeit
Also gehabt, weil das Flashing Blades macht schlussendlich eigentlich genau dasselbe. Genau das witzigerweise auch jemand ähnliches Alter und so weiter und so fort und hin und her. Aber der hat es halt geschafft, da draußen ein Spiel zu machen.
Ja.
Und das hat das Buch nach allem, was du jetzt beschrieben hast, so nicht. Also ich glaube, das wäre jetzt nichts, wo man sagen würde, so von dem, ja, lass uns das mal unbedingt spielen. Oder
und da ist auch, das ist der wesentliche Unterschied. Im Flashing Blades ist auch dieses, die klare Motivation, was spiele ich da drin, sehr deutlich formuliert.
Ja, der hat halt, das Gute ist bei Flashing Blades, ist
halt auch in Abenteuer
gedacht. Die Musketierzeit ist natürlich auch eine, die einfach viel reicher sozusagen sofort in diese Mechaniken reinpasst. Es gibt in dem hier, gibt's in der Tudor-Zeit gibt es keinen vergleichbaren Grund, mit einer Gruppe von Leuten Dinge zu erleben. Also da fehlt sozusagen auch die literarische Verweis für, weil das ist halt der Grund, warum du lauter Commoner hast, die da halt irgendwas machen und solche
Sachen. Er hätte das aber durchaus machen können, in dem Moment, wo er dann gesagt hätte, so von wegen, und hier gibt es übrigens drei Abenteuer
dieser Block in dem fehlt. Band und so weiter. Das ist halt, das fehlt.
Und dafür
halt.
Andere
das
Sachen.
Genauso was die Karibik oder so. Es gab ja durchaus
Abenteuer,
nur nicht im Kern England in dem Sinne. Ja. Puritaner Köpfe abschlagen, weil was man so macht.
Puritaner Köpfe. Sehr schön. Gut, also danke, Jan, dass du dich trotzdem durchgequält hast und dich von dem Schotten mit dem großen Knüppel hast verprügeln lassen.
Wie gesagt, ich war der Schotte mit dem großen Knüppel.
Also,
die schöne Frau.
So,
Schöne Frau hat gespielt, er war der Schotte mit dem großen Knüppel.
So, okay.
Ich wollte gerade warnen, wenn ihr die Tür aufmacht und dahinter ist ein Schotte mit einem großen Knüppel, egal was für einer. Zumachen
wieder. Genau, einfach wieder zumachen.
Genau.
Danke an dich, lieber Jan, danke an euch und vor allen Dingen danke an euch, dass ihr uns hier begleitet habt. Ihr hattet hoffentlich genauso viel Spaß wie wir. Ich fand das gerade hochunterhaltsam. Und wir freuen uns natürlich auch megamäßig, wie gesagt, drüber, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, ein Abo schaltet, Kommentare dazu reinschreibt und nicht vergessen, Timeship auf jeden Fall vorbestellen, damit es euch nicht davonläuft, weil 300 Stück danach ist Sense, mehr dürfen wir nicht. Insofern würde ich sagen, wir sind jetzt fast am Ende unseres Quartetts angekommen. Nächste Woche noch eine Folge, da werde ich noch ein anderes, kurioses Spiel aus dieser Zeit vorstellen, möchte ich sagen. Und danach geht es natürlich in unsere Quinte und ich glaube, die wird
passt
auch unterhaltsam.
Zur Zeit, über die wir gerade geredet
wird
haben,
auch unterhaltsam.
Wenn ich mal drüber nachdenke.
Ich würde sagen, bis kommende Woche, bleibt gesund, bis dahin. Ciao.
Tschüss.